Deutschlandfunk Interview.
Wer in den zurückliegenden Tagen in sein kluges Telefon geschaut hat und dann gefragt hat, wie ist denn die Temperatur, die wir gerade haben, dann wurde meistens gemeldet, die Temperatur ist deutlich höher als die Durchschnittstemperatur im März so ist. Das ist keine ganz neue Erkenntnis. Wir alle wissen, die Temperaturen steigen, selbst wenn das an dem einen oder anderen Tag heute zum Beispiel dann vielleicht mal nicht so ist. Also, der Klimawandel ist real da und die spannende Frage ist, können wir da was gegen tun, beziehungsweise können wir noch etwas dagegen tun oder reicht das, was wir bisher machen, offensichtlich nicht. Es gibt ein provozierendes Buch, ich habe es gerade gesagt, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht, ist der Titel. Geschrieben hat es Jens Beckert, Soziologe. Ich habe ihn gerade vorgestellt, jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Beckert.
Guten Morgen, Herr Zuheide.
Wie lässt sich denn dieses Versagen erklären? Fangen wir mal an mit dem Negativen, um uns dann vorzuarbeiten. Wie lässt sich das Versagen erklären?
Also letztendlich müssen wir das Versagen in der Klimapolitik erklären über die Strukturen, in denen Handeln in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft stattfindet. Und hier kann man sehen, dass sowohl für die Wirtschaft als auch für die Politik als auch in der Gesellschaft keine Anreizstrukturen bestehen, die für eine effektive Klimaschutzpolitik sprechen. Also um das vielleicht deutlich zu machen an Beispielen, ganz klar natürlich, Unternehmen wollen bestehende, gut laufende Geschäftsmodelle aufrechterhalten. Das ist am deutlichsten sicherlich in der fossilen Energiewirtschaft, die ja genau ihr Geld verdient mit dem Produkt, das das Klima zerstört. Hier gibt es Gewinne von jährlich im Durchschnitt der letzten 50 Jahre 1 Billion Dollar. Solche Geschäftsmodelle werden verteidigt. Aber es ist eben nicht nur die Wirtschaft, sondern es ist auch die Politik etwa, die keine Anreize hat oder zu wenig Anreize hat, diesen ökonomischen Strukturen Grenzen zu setzen durch Rahmenbedingungen. Denn natürlich ist die Politik auf Steuereinnahmen angewiesen, die aus einer prosperierenden Wirtschaft kommen. Und natürlich ist die Politik auch angewiesen auf die Zustimmung von Wählern. Und letztendlich muss man auch dann sehen, dass eben genau diese Wähler und die Konsumenten, also wir als ja, Bevölkerung, uns auch schwer tun, damit das zu machen, was eigentlich gemacht werden müsste, um den Klimawandel einzudämmen.
Sie sprechen an einer Stelle davon, dass es 500 Jahre kapitalistische Moderne sind, die uns dahin geführt haben. Ist das genau dieses Streben nach Gewinn und das Gewinn immer als individueller Gewinn und nicht als gesellschaftlicher Gewinn definiert? Ist das genau die Differenz, über die wir da reden müssen?
Ja, es ist Gewinn, aber es sind insgesamt Strukturen, die sowohl wirtschaftlich sind als eben auch kulturelle Strukturen. Also kapitalistische Moderne, ich spreche hier von den Strukturen, die sich historisch entwickelt haben, in der Zeit letztendlich seit dem Beginn von europäischer Kolonialisierung, ein langfristiger historischer Prozess, in dem sich unsere Art von Gesellschaft seit der frühen Neuzeit herauskristallisiert hat. Und das ist eine Wirtschaft, die auf Privateigentum, auf Gewinnerwirtschaftung basiert. Und das sind ja genau auch die wirtschaftlichen Strukturen, die uns natürlich reich gemacht haben. Sind aber auch kulturelle Strukturen, die also etwa den Begriff der Freiheit und des Individuums ganz stark in den Vordergrund rücken. Und das sind natürlich auch Strukturen, die wir möchten. Also wir möchten ja nicht in sozialen Strukturen leben, in denen ein Kollektiv den Individuen vorschreibt, wie es zu leben hat.
Hat nicht funktioniert. Sowas haben wir gehabt in der Geschichte. Es hat nie funktioniert bisher.
So ist es. Es hat nicht funktioniert. Aber mir geht es ja darum zu zeigen, also wir leben in bestimmten gesellschaftlichen Strukturen und das sind die einer kapitalistischen Moderne. Und das sind die Strukturen, in denen Handeln stattfindet heute in Bezug auf die Klimakrise. Und wir können eben sehen, wenn wir uns das genau angucken, dass diese Strukturen einer Lösung dieses Problems entgegenstehen, was nicht heißt, dass es andere Strukturen gäbe, die unbedingt besser damit umgehen können.
Das wäre jetzt meine Frage, wo wir gerade bei Kapitalismus sind, ist ja China ein interessantes Beispiel. Auf der einen Seite ist es eine Art von Staatskapitalismus, aber eben ein Staatskapitalismus, wo der Staat dann manchmal auch eingreift, und möglicherweise weniger Rücksicht auf individuelle Interessen nimmt. Und wenn man sich so aktuelle Zahlen anschaut, zum Beispiel Investitionen in regenerative Energien, da liegen die Chinesen immer ganz vorne. Blende ich jetzt was aus? Bin ich da vielleicht zu optimistisch bezogen auf so ein chinesisches Modell?
Ja, Sie blenden, glaube ich, etwas aus, weil es ist völlig richtig, was Sie sagen. China investiert ganz stark in erneuerbare Energien. Aber China, so wie andere asiatische Länder auch, investieren auch ganz stark in neue Kohlekraftwerke. Also auch der Verbrauch von Kohle im globalen Maßstab, nicht hier in Europa, auch nicht in Nordamerika, aber in den asiatischen Ländern, geht weiter und zwar stark nach oben. Wir müssen, glaube ich, in dieser Diskussion aufpassen, uns nicht zu sehr beeindrucken zu lassen von den Zahlen, die wir etwa aus Europa oder aus Deutschland bekommen, wo es ja Fortschritte in der Reduzierung des CO2-Ausstoßes gibt, sondern wir müssen ganz stark das als ein globales Problem sehen. Und hier können wir sehen, dass nach wie vor der CO2-Ausstoß global, der aus der Verbrennung fossiler Energie entsteht, immer weiter nach oben geht. Also für mich war beim Schreiben des Buches der wirklich also perplex machende Ausgangspunkt: Wir wissen seit 40 Jahren von diesem Problem und in genau diesen 40 Jahren hat sich der CO2-Ausstoß aus der Verbrennung fossiler Energieträger noch einmal fast verdoppelt. Ja, und vor diesem Hintergrund spreche ich davon, dass wir an dem Problem des Klimawandels scheitern.
So, und jetzt kommen wir mal andersrum und sagen, was müsste denn passieren? Wie müsste eine andere Klimapolitik aussehen? Was ist gefragt? Sie haben verschiedene Begriffe, Anpassungsfähigkeit, Resilienz, aber auch solidarische Strukturen. Vielleicht handeln wir das ab. Anpassungsfähigkeit, was meinen Sie damit?
Also damit meine ich zunächst einmal, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir zukünftig in einer Welt leben werden mit sehr viel höheren Temperaturen. Also wir werden die Klimaziele des Pariser Abkommens nicht erreichen. Die Experten gehen davon aus, dass wir am Ende des Jahrhunderts von einer Temperatur von 2,5 bis 3% sogar über der langfristigen Durchschnittstemperatur liegen werden. Und daraus ergibt sich eigentlich bereits der erste Punkt ganz offensichtlich. Wir müssen sehen, dass wir Gesellschaften an diese veränderten klimatischen Bedingungen anpassen. Also wir müssen letztendlich in der Klimapolitik umdenken insofern, als dass wir diese Anpassungsdimension sehr viel stärker in den Vordergrund rücken, als wir das bislang tun. Und diese Anpassungsdimension, die hat, denke ich, zwei Aspekte zumindest, nämlich das eine, was das offensichtliche ist, durch technische Lösungen. Also dazu gehört dann etwa die Begrünung von Städten oder dass Klimaanlagen eingebaut werden, um Bäume zu temperieren in großen Hitzephasen. Oder
das aber möglichst mit regenerativer Energie.
Ja, aber auch da ist natürlich die Paradoxie, dass all diese Maßnahmen oder ein Teil dieser Maßnahmen den Energiebedarf weiter steigern werden. Ja, und da wir eben jegliche zusätzliche Energie, solange die erneuerbaren Energien nicht weiter ausgebaut sind, auch dann wieder also über fossile Energien diese Aufgaben bewerkstelligen müssen, also führen paradoxerweise die Maßnahmen, die uns helfen sollen, mit dem Klima zurechtzukommen, eben auch zu einer weiteren Verschärfung des Problems. Was ich sagen wollte als zweiten Punkt ist, dass es meines Erachtens aber eben nicht ausreicht, dieses Problem der Klimaanpassung nur als technisches Problem zu sehen, sondern es geht auch um eine soziale Dimension davon. Denn wenn es so ist, dass wir zukünftig stärker von Extremwetterereignissen betroffen sein müssen, mit allen Folgen, die dabei sind, dann führt dies natürlich auch dazu, dass soziale Konflikte in der Gesellschaft potenziell verstärkt werden. Und dann ist die Herausforderung, wie können Gesellschaften Solidarität aufrechterhalten und Konflikte regulieren, wenn die objektiven Bedingungen während einer sich destabilisierenden natürlichen Umwelt immer schwieriger werden dafür.
Das heißt, die Wärmepumpe kann sich der leisten, der sie sich leisten kann. Und der braucht dann eben auch die Energie möglicherweise vom Dach, das Ganze im Einfamilienhaus, aber nicht in einer Siedlung in Köln-Chorweiler.
Ja, genau das ist die Gefahr, dass Klimapolitik dazu führt, dass es einige in der Gesellschaft gibt, die mit diesem Problem sehr gut umgehen können, einfach weil sie die materiellen Ressourcen dazu haben. Das geht ja bis dahin, dass die Superreichen also planen, sich irgendwie nach Neuseeland zurückzuziehen auf große Latifundien. Und auf der anderen Seite ist dann also Passagiere in der zweiten oder dritten Klasse gibt, die diesen Problemen ungeschützt oder weitgehend ungeschützt ausgesetzt sind. Das ist meines Erachtens die Herausforderung für eine solidarische Gesellschaft, hier entgegenzuwirken.
Zum Schluss, haben Sie irgendwas Positives heute Morgen oder gehen wir hier depressiv aus diesem Gespräch raus?
Nein, ich habe viel Realistisches zu sagen. Ich denke, wir müssen wirklich sehen, uns der Situation so, wie sie ist, zu stellen. Und wenn wir dies tun, dann ergeben sich daraus natürlich auch Handlungsmöglichkeiten, die ich versucht habe, ein bisschen zu skizzieren. Aber es ist schon eine Situation großer Ernsthaftigkeit. Und ich denke, wir sollten auch in dem politischen und gesellschaftlichen Diskurs genau davon ausgehen und uns dem stellen.
Zum Schluss noch eine Frage ganz konkret. Was könnte, sollte die Politik tun? Also national auf der einen Seite, aber viel stärker auch international agieren und nicht nur wegschieben.
Es müsste eine viel stärkere internationale Kooperation geben. Das ist in den jetzigen politischen Bedingungen quasi nicht möglich. Aber ich denke, ein Appell ist sicherlich, es bedürfte einer sehr viel stärkeren Rolle des Staates, sowohl administrativ als auch finanziell. Und das würde zum Beispiel bedeuten, dass Diskussionen, die es in Deutschland gibt um Schuldenbremse, eigentlich ganz anders geführt werden müssten, weil wir zur Bewältigung dieses Problems eben eine viel stärkere finanzielle Ausstattung auch durch den Staat benötigen.
Jens Beckert, heute Morgen mit einem Plädoyer dafür, dass wir vielleicht doch noch etwas tun, auf der anderen Seite aber die Probleme ernsthaft sehen. Ich bedanke mich, Herr Beckert, heute Morgen für das Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.